Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen zu den Wirtschaftsthemen des Abends. Lufthansa am Tag der virtuellen Hauptversammlung, das zählt dazu. Wie stehen die Aktionäre zum Staatseinstieg und zum Dividendenverzicht? Außerdem, wie stehen die Finanzmärkte zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Anleihekäufe der EZB als teilweise verfassungswidrig betrachtet? War es das mit der EZB-Lizenz zum Retten kriselnder Volkswirtschaften, womöglich auch in der Corona-Krise? Auch dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber Autogipfel vor den Computerbildschirmen. Die Branche fordert weitreichende Kaufanreize, um den Autoabsatz in Corona-Zeiten anzukurbeln. Außer der Branche selbst und den drei Landesvätern der Autoländer stößt der Vorstoß eher auf Skepsis. Wie die virtuelle Runde heute im Beisein der Kanzlerin das sah, Nadine Lindner dazu.
Die Pressemitteilung ist kurz und entsprechend mager fallen die Ergebnisse der Videokonferenz aus. Zu einer möglichen Kaufprämie für Autos gab es keine Entscheidung. Stattdessen soll eine Arbeitsgruppe bis Anfang Juni überlegen, wie ein sogenannter Modernisierungsbeitrag für innovative Fahrzeugtechnologien die Konjunktur beleben kann. Von den Teilnehmern des Autogipfels trat nur VDA-Chefin Hildegard Müller im Anschluss vor die Presse.
Wir haben intensiv vorgestellt, warum wir glauben, dass es in der Automobilindustrie jetzt auch zusätzliche Impulse braucht, damit das volkswirtschaftliche Gesamtlaufwerk wieder in Gang kommt, dass wir Perspektiven schaffen, in Arbeit zu kommen.
Müller bekräftigte, dass sich die Automobilindustrie den Klimaschutzzielen verpflichtet sehe. Unterstützung für eine Kaufprämie kommt aus einigen Bundesländern. Die Ministerpräsidenten der drei Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten gestern ein Konzept für mögliche Kaufprämien vorgestellt. So sollte es ihrem Willen nach 3.000 Euro für Benzin- oder Dieselfahrzeuge der neuesten Schadstoffklasse geben, sowie 4.000 Euro für E-Autos und Hybride zusätzlich zum Umweltbonus. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der für die Freien Wähler mit der CSU in München regiert, begründete seine Forderung nach einer Kaufprämie am Mittag wie folgt.
Aber wenn man wieder raus darf, wenn man wieder im Biergarten darf, wenn man wieder seine Freunde treffen darf, wenn man wieder zur Oma fahren darf, dann kauft man auch wieder ein neues Auto.
Die Idee einer Kaufprämie trifft jedoch auch auf breiten Widerstand. Zum Beispiel bei Ralf Brinkhaus, Fraktionschef von CDU und CSU im Bundestag.
Man sollte auch nicht vergessen, bei all den Lösungen, die da momentan diskutiert werden und bei den Dingen, die gefordert werden, dass, wenn Prämien für Automobile gefordert werden, mit gleichem Recht auch Prämien für Waschmaschinen und für andere Güter gefordert werden können, weil wir momentan ein gesamtwirtschaftliches Problem haben.
SPD-Umweltministerin Svenja Schulze knüpfte mögliche Hilfen an klare Bedingungen. Sie sagte der Rheinischen Post, wenn es eine Förderung aus Steuermitteln brauche, dann müsse sie wirtschaftlich vernünftig sein und Fahrzeuge mit sauberen Antrieben wie Elektrofahrzeuge fördern. Skeptisch ist auch die Opposition. FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich am frühen Nachmittag zu den diskutierten Subventionen und Kaufanreizen.
Die lösen nur neue Subventions- und Interventionsspiralen aus. Oft genug dienen Maßnahmen wie die Abwrackprämie nur Einzelinteressen.
Bei den Grünen gibt es ein uneinheitliches Bild. Während Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wo Porsche und Daimler zu Hause sind, eine Kaufprämie weiter unterstützt, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, dass kein Geld in Verbrenner fließen dürfe. Ähnliche Bruchlinien bei der SPD. Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, will die Prämie. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, verfolgte heute Morgen im Deutschlandfunk einen anderen Ansatz.
Ich sage Ihnen auch, die Gewinne, die Automobilkonzerne gemacht haben im letzten Jahr, die können natürlich auch eingesetzt werden, um Kaufanreize zu setzen.
VW hat im vergangenen Jahr gut 13 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Trotzdem sind die Prognosen düster, schon vor Corona. Die Autobranche leidet an Überkapazitäten, Handelsstreitigkeiten und der Brexit lähmen den wichtigen Export. Die Umstellung auf klimafreundliche Technologien ist einschneidend und kostspielig. Bereits im Januar, lange vor Corona, hat die Autobranche bei einem Autogipfel um Erleichterungen bei der Kurzarbeit gebeten.
Nadine Lindner war das. Mitgehört hat der Autoexperte Professor Stefan Bratzel. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Becker.
Also keine Entschädigung heute über umfangreiche Kaufprämien, aber es gibt ja die erwähnte Vorlage dieser drei Autoländer. Gut möglich also, dass die später mal für die Bundesregierung so eine Art Wegweiser wird. Herr Bratzel, die Wirtschaftsverbände sind dagegen, namhafte Ökonomen sind dagegen, Umweltverbände sind dagegen, die Grünen auch sportlich betrachtet. Ist es ja anspruchsvoller, Gründe für die Forderung der Autobranche nach einer breit angelegten Kaufprämie zu finden? Übernehmen Sie doch mal diesen sportlich anspruchsvollen Part. Was spricht denn für die Forderung der Industrie?
Ja, wir müssen schon sehen, dass die Automobilindustrie, Gott sei Dank, eine Schlüsselindustrie in Deutschland tatsächlich ist, mit globaler Bedeutung. Darauf basieren ein Großteil der Arbeitsplätze, unseren Schätzungen. Ja, wenn man die indirekten Arbeitsplätze mit dazu zählt, sind es 3 Millionen, die darauf setzen, dass die Wettbewerbsfähigkeit funktioniert. Und was wir im Moment haben, ist tatsächlich so 3 Wellen, die auf die Branche einstürmen. Wir haben schon vor der Corona-Krise einen Rückgang, der konjunkturell bedingt war, gehabt. Ja. Wir haben auf der anderen Seite die große Transformation, die viel Geld kostet und wo große Unsicherheit besteht. Und jetzt kommt Corona noch obendrauf. Also wir haben schon ein massives Problem in der gesamten Lieferkette der Autoindustrie. Und mich rufen, ich hätte fast gesagt täglich, Chefs von Automobilzuliefererunternehmen an, Mittelständler, die kurz vor der Insolvenz stehen. Manche sozusagen haben schon Insolvenz angemeldet. Das heißt, wir brauchen eine Belebung, damit sozusagen diese Wertschöpfung Kette der Branche wieder in Gang kommt, weil die Lager sind voll. Und wenn das nicht passiert, dann droht ein Großteil von wichtigen Playern in dieser Wertschöpfungskette zusammenzubrechen. Und deswegen braucht es einen Impuls. Aber um das klar zu sagen, dieser Impuls muss ökologisch sein. Unser Vorschlag wäre eher die Verstärkung der Umweltprämie auf Elektrofahrzeuge und nicht die Förderung von Verbrennern. Hier können tatsächlich die Automobilhersteller ihre eigenen Einnahmen, ihre Liquidität und Gewinne einsetzen, um das hinzubekommen, dass diese Fahrzeuge günstiger werden, sodass sie vom Hof rollen.
Dann hat die Branche nicht recht mit ihrer sehr weitreichenden Forderung nach Kaufprämien, und zwar über alle Autotypen hinweg.
Ja, man muss tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, das gesellschaftliche Klima ist recht angespannt. Man hat die Dieselkrise, den Dieselskandal noch im Hinterkopf. Und vor dem Hintergrund ist es schwierig zu hören, dass auf der einen Seite große Dividenden ausgezahlt werden, weil die letzten Jahre waren keine schlechten Jahre in der Automobilindustrie. Und auf der anderen Seite sozusagen will man Geld haben. Ich glaube, man muss die Transformation unterstützen. Man muss auch es schaffen, im Grunde die richtigen und wichtigen Player in dieser Wertschöpfungskette zu stützen, dass die nicht wegen Corona wegfallen. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass es so etwas gibt wie die Abwrackprämie, die wir in der Finanzkrise hatten. Das versteht kaum einer.
Nun haben wir eben gehört, es gibt keine schnelle Entscheidung. Hersteller, Händler und potenzielle Kunden müssen bis in den Juni hinein warten, ob es diese von der Branche dringend ersehnten Kaufprämien gibt. Dieses Warten, ist das denn verträglich für die Branche?
Nein, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Das Warten ist genau das Problem, weil dann kommt keine Belebung in die Autohäuser, weil die Kunden tatsächlich darauf spekulieren, dass es womöglich in einem Monat oder später eine weitere Kaufunterstützung geben könnte. Dann sozusagen zieht man seinen möglichen Kaufwunsch noch weiter in die Zukunft. Also wir brauchen eigentlich relativ schnell Entscheidungen, sonst kommt keine Belebung in die Branche, und das ist insofern sehr, sehr negativ.
Wenn wir uns diese Formulierung am Ende des Treffens, die Formulierung in Schriftform, nochmal angucken, ich zitiere die Worte des Regierungssprechers, da heißt es, die Teilnehmer des Gesprächs vereinbarten, sich in einer Arbeitsgruppe über konjunkturbelebende Maßnahmen auszutauschen, die einen Modernisierungsbeitrag in Richtung innovativer Fahrzeugtechnologien darstellen. Was lesen Sie da zwischen den Zeilen? Meine Hypothese nach einer umfangreichen, umfassenden Kaufprämie klingt da schon mal nicht.
Ja, sozusagen, ich glaube, man kann sich in der Öffentlichkeit sowohl Politik als auch Autohersteller nicht so richtig leisten, jetzt ganz breit zu fördern, alle Technologien gleichermaßen. Ich höre so ein bisschen aus der Formulierung heraus, dass man möglicherweise noch neuere Diesel und Benziner vielleicht mit sogenannten Euro 6D oder 6D Temp Standard vielleicht noch mit hinzunehmen möchte. Man muss sehen, ob das öffentlich wirklich vertretbar ist. Ich glaube, es gibt natürlich eine enorme Unsicherheit auch bei neuen Technologien wie reinen Elektrofahrzeugen. Ja, die Unsicherheit wird durch eine Krise, wie wir sie im Moment haben, ja nicht weniger, sondern eher größer. Also hier braucht es eigentlich weitere Unterstützung, auch der Rahmenbedingungen. Wir müssen viel schneller werden beim Thema der Ladeinfrastruktur etwa in Deutschland.
Stefan Bratzel war das. Vielen Dank, der Autoexperte an der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Schönen Abend wünsche ich Ihnen.
Schönen Abend Ihnen auch.
Und Themenwechsel, Hauptversammlung im Netz bei der Lufthansa mit ziemlich vielen offenen Zukunftsfragen. Das staatliche Rettungspaket ist zwar angeblich in greifbarer Nähe, aber eben noch nicht da. Zu den Details der bis zu 10 Milliarden teuren Rettungsaktion wollte sich Lufthansa vor den Aktionären heute auch nicht äußern. Nur das Thema Schutzschirmverfahren, gesteuerte Insolvenz also, das scheint keine Option mehr zu sein. Ohne dies hatte es ja etwas den Anschein gehabt, als wäre dieses Schutzschirmverfahren vor allem eine Spielkarte im Rettungspoker mit der Politik. Über die Hauptversammlung mit bitteren Botschaften auch für die Aktionäre berichtet Brigitte Scholtis.
Lufthansa kommt ohne Staatshilfe nicht durch die Krise. Doch wie weit darf der Einfluss des Staates reichen? Diese Frage ist Knackpunkt in den Gesprächen des Unternehmens mit der Bundesregierung. Dieser Punkt beschäftigt auch die Aktionäre sehr, so mahnt Michael Gierse, Aktionärsvertreter der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment.
Dass wir aber nicht wollen, dass Politiker im Aufsichtsrat sitzen, das wäre für uns das Allerschlimmste.
Diese Sorgen teilt Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Das machte er heute auf der virtuellen Hauptversammlung deutlich.
Wir sind unverschuldet in diese Krise geraten. Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung. Aber wir brauchen keine staatliche Geschäftsführung. Und ich darf Ihnen ergänzend sagen, auch in der Bundesregierung in Berlin möchte niemand eine staatlich gelenkte Geschäftsführung der Lufthansa.
Aktuell dauern die Gespräche zwischen der Bundesregierung und dem Unternehmen um Staatshilfe in Höhe von vermutlich 9 oder 10 Milliarden Euro noch an. Zu Details wollte sich der Vorstand auf der Hauptversammlung nicht äußern. Man habe Vertraulichkeit vereinbart. Im Gespräch ist unter anderem eine aktive Beteiligung mit einer Sperrminorität von gut 25% der Aktien und eben 1 oder 2 Sitzen im Aufsichtsrat. In Antwort auf die zuvor schriftlich eingereichten Aktionärsfragen sagte Spohr, niemand im Unternehmen habe ein Interesse daran, dass die Gespräche scheiterten. Nur für den Fall, dass dies doch geschehe, habe man die Möglichkeit eines Schutzschirmsverfahrens, also einer Insolvenz in Eigenverwaltung, aufgebracht. Der Lufthansa-Chef bemühte sich also darum, die Wogen zu glätten, denn diese Überlegung war offenbar auch in Regierungskreisen als Drohung aufgefasst worden. Lufthansa stelle keine Bedingungen, bekräftigte auch Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Klei. Zumindest in der Schweiz sind dem Unternehmen Liquiditätshilfen für die Töchter Swiss und Edelweiss sicher. Das Schweizer Parlament billigte heute die Kreditgarantien des Bundes in Höhe von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro. Vorstandschef Spohr denkt auch schon an die Zeit nach der Krise.
Vor allem dürfen wir uns dabei aber nicht überschulden. Und das würde uns über Jahre lähmen. Wir müssen schon heute an einem Plan arbeiten, wie wir staatliche Kredite und Beteiligungen so schnell wie möglich wieder zurückführen können. Die Politik ist aufgerufen, darauf zu achten, dass Hilfen nicht zu einer Schieflage im internationalen Wettbewerb führen.
Zunächst aber muss er durch die Krise steuern, denn aktuell benötigt die Lufthansa 800 Millionen Euro im Monat, um die Kosten zu decken. Die Liquidität von aktuell noch 4 Milliarden Euro wäre also ohne Hilfe schnell aufgebraucht. Die Aktionäre leisten ihren Beitrag, sie stimmten dem Ausfall der Dividende für das Jahr 2019 zu. Ein Jahr, in dem die Lufthansa noch einen Milliardengewinn geschrieben hatte. Auch für 2020 werden sie wahrscheinlich leer ausgehen. Immerhin, im Juni werde die Lufthansa beginnen, ihren Flugplan wieder spürbar zu erweitern. Aber erst 2023 dürfte die globale Nachfrage ein neues Gleichgewicht gefunden haben, auf niedrigerem Niveau.
Brigitte Scholtis war das. Die Lufthansa weitergereicht an die Börsenberichterstatterin des Tages, an Dorothee Holz. Also Rettungspaket noch offen, die Insolvenz in Eigenverwaltung aber offensichtlich keine Option mehr. Welche Chancen gibt denn der Aktienmarkt der Lufthansa?
Naja, das Wichtigste ist, dass die Lufthansa in der schwersten Krise der Unternehmensgeschichte gerettet wird. Die Lufthansa und die Regierung scheinen ja auf einem ganz guten Weg zu sein und das wird auch honoriert. Die Aktien sind gestiegen um 2,5%. Natürlich der Wermutstropfen, solange es Staatshilfe gibt, gibt es keine Dividende, aber alles hat seinen Preis.
Großes Thema auch für den Börsentag, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den rückliegenden Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank. Karlsruhe hat zwar erklärt, bei den Anleihekäufen habe es sich nicht um unerlaubte Staatsfinanzierung gehandelt, aber die Verfassungsrichter haben moniert, die EZB habe die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nicht transparent genug erklärt. Die Beschlüsse seien kompetenzwidrig ergangen. Das heißt, künftig werden sich wohl Bundesregierung und Bundestag eingehender mit Maßnahmen der EZB befassen müssen. Die Einschätzung zum Urteil von Ulf Kraus, dem EZB-Experten bei der Landesbank Hessen-Thüringen.
Bislang hat die Notenbank sich einfach gemacht, hat gesagt, das ist ihr Mandat. Die Inflation muss auf knapp 2% kommen und dafür können wir praktisch sehr viel unternehmen. Aber solche Sachen eben, das moniert eben auch das Gericht, wie zum Beispiel dann auch, wie ist das mit den Sparern, wie ist das mit den Immobilienmärkten, wie ist das dann auch mit den Unternehmen, wie sind die Wirkungen, dann Stichwort Zombie-Unternehmen und vor allem, wie ist die erhöhte Abhängigkeit von der Politik, die dadurch gegeben ist. Das sind alles Fragen, die sind aus Sicht des Verfassungsgerichts unterbelichtet worden. Es war also schon eine große Überraschung, auch in seiner Deutlichkeit, dass sich hier das Bundesverfassungsgericht auch gegen das EuGH gestellt hat, gegen die Entscheidung des EuGHs. Und deswegen konnte ich eigentlich mit so einem klaren Urteil nicht rechnen.
Die Einschätzung des Helaba-Experten Ulf Kraus war das. Also überraschend fand er das Karlsruher Urteil. Dorothee Holz, wie hat denn der Aktienmarkt in Frankfurt reagiert?
Also der Aktienmarkt hat doch eher verunsichert reagiert. Es waren doch einige dicke Brocken bei diesem Urteil dabei, was die Kursgewinne abbröckeln ließ. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht den Klägern ja teilweise recht gegeben. Aber das Gericht hat der EZB aber auch eine ziemlich große Brücke für weitere Anleihekäufe gebaut. Das war die wichtigste Botschaft für die Märkte und das diente ganz klar der Beruhigung. Der DAX hat den Tag mit kräftigen Gewinnen beendet. Es ging um 2,5% hoch auf 10.729 Punkte.
Wir berichten gleich über die US-Handelsbilanz, die auch einen deutlichen Corona-Stempel trägt. Vorab, wie sieht es denn im Moment an der Wall Street aus?
Nicht schlecht, obwohl das Handelsdefizit kräftig gestiegen ist. Das steckt man an der Wall Street aber weg. Der Dow Jones ebenfalls im Aufwind mit fast 1,5% im Plus. Die Lockerungen in immer mehr Ländern wiegen schwerer als die Konjunkturdaten. Aber dass das Verhältnis China-USA sich weiter eintrübt, das könnte die gute Stimmung schnell wieder zerstören, heißt es aus New York.
Blicken wir auf Einzelwerte im DAX. Der Immobilienkonzern Vonovia fällt da auf.
Vonovia hat auch in der Krise gut lachen. Der Konzern konnte seinen Gewinn steigern im abgelaufenen Quartal, auch wenn ein paar tausend Mieter um Stundungen gebeten haben. Aber die Nachfrage nach Wohnungen bleibe hoch und die Mieter ziehen derzeit nicht aus. Das sorgt für ein dickes Kursplus von 6,5%.
Schlusslicht im DAX, um das Kontrastprogramm auch zu erwähnen, ist dabei Beiersdorf. Da kamen Zahlen nicht gut an.
Ja, die Klebstoffsparte leidet unter Corona. Interessanterweise werden gerade auch keine Luxuscremes nachgefragt aus dem Hause Beiersdorf. Das hat den Umsatz gedrückt und die Aussichten für das zweite Quartal sind ebenfalls sehr trüb.
Einen auffälligen Nebenwert können Sie noch rauspicken?
Den picke ich raus. Das ist auch ein Kontrastprogramm. Keine teuren Cremes, sondern praktisches ist gerade gefragt, wie ins Haus gelieferte fertige Kochboxen von HelloFresh, ein klarer Krisenprofiteur. Das Unternehmen hat den Gewinn kräftig gesteigert, hat die Jahresprognose erhöht, die Aktien auf Rekordhoch und ich schließe noch den Euro an. Der fällt auf einen $1,08. Am Anleihemarkt gibt es Kursverluste, die Umlaufrendite 3 Basispunkte höher bei minus 0,54%. Gold 10 Dollar günstiger bei 1697 Dollar.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und es war dem US-Präsidenten, wir haben es eben angesprochen, immer ein Dorn im Auge, das enorm große Defizit in der amerikanischen Handelsbilanz. Die USA kaufen weitaus mehr Güter ein, als sie ausführen. Die Corona-Krise hat diesen Zustand noch einmal deutlich verschärft. Die jüngsten Zahlen im Bericht von Jan Wösche.
Das Handelsdefizit der USA. Für Präsident Trump war es von Anfang an ein Beleg für seine These, dass andere Länder die USA ausnutzten. Entsprechend groß seine Freude, als das Handelsdefizit im vergangenen Jahr sank, zum ersten Mal seit 6 Jahren. Hauptgrund dafür war Trumps Handelskrieg mit China. Allerdings, die Freude währte nur kurz. Trump sagte vergangenen Monat:
The deficit went way down, and I'm talking about even before. Now it's much different. But a lot of things are happening. Great things were happening. Except all of a sudden, out of nowhere, came the invisible enemy.
Das Defizit sei weit nach unten gegangen, vorher. Großartige Dinge seien passiert, aber dann sei aus dem Nichts der unsichtbare Feind gekommen. Gemeint ist die Corona-Krise. Sie hat dem Außenhandel der USA einen kräftigen Schlag versetzt. Die Importe sanken zwar um 6,2%, die Exporte gingen allerdings noch stärker zurück, um 9,6%. Damit stieg das US-Außenhandelsdefizit. Es lag im März bei 44,4 Milliarden Dollar, fast 12% höher als im Februar. Besonders der Export von Autos, Autoteilen und Industriemaschinen ging zurück. Besonders Autos spielten im internationalen Handel eine große Rolle, sagte Chad Bown, Handelsexperte des Peterson Instituts bei NPR.
Cars are a huge amount of international trade, and so there's just going to be a dramatic fall off there.
Die amerikanischen Autohersteller in Detroit hoffen, dass sie Mitte des Monats ihre Produktion wieder starten können. Die Ausgangsbeschränkungen in Michigan gelten bislang bis zum 15. Mai. Gouverneurin Gretchen Whitmer deutete an, dass die Beschränkungen für die Autoindustrie bald gelockert werden könnten, wenn die Sicherheit der Mitarbeiter garantiert sei. Die Hersteller aus Detroit haben in den USA rund 150.000 Beschäftigte. Eine wichtige Rolle für den US-Außenhandel spielt das Verhältnis zu China. Das traditionell hohe Handelsdefizit der USA mit China fiel im März um gut 21% auf 15,5 Milliarden Dollar. Das lag vor allem daran, dass Importe zurückgingen. Das Verhältnis der beiden Länder hatte sich wegen der Corona-Krise weiter verschlechtert. Clete Willem hat bis zum vergangenen Jahr für die Trump-Regierung mit China verhandelt. Er sagte bei CNBC, die Spannungen seien erheblich angestiegen.
Tensions between the United States and China are rising considerably at the moment. And I know people get uncomfortable with the terminology, but I do think this is the start of a new Cold War.
Er warnte vor einem neuen Kalten Krieg. Präsident Trump hat in der vergangenen Woche gesagt, wichtiger als sein Handelsdeal mit China sei jetzt der Ausbruch der Corona-Krise. Die Trump-Regierung gibt China die Hauptschuld für die Ausbreitung des Virus.
Jan Bösche zur US-Handelsbilanz. Gutschein statt Geld zurück bei abgesagten Reisen. Diese Lösung wollte die Bundesregierung, um der schwer angeschlagenen Reisebranche zu helfen. Brüssel aber lehnt das ab. Gutscheine wird es also nicht geben. Und stattdessen Panayotis Gavrilis dazu.
Für Johannes Fechner, den rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist die Gutscheinlösung vom Tisch.
Nach all dem, was wir von der EU-Kommission lesen, glaube ich nicht, dass es Gutscheinslösungen in Deutschland geben wird, weil wir kein Gesetz beschließen gegen die EU-Kommission und gegen EU-Recht.
In einem Antwortschreiben an die Bundesregierung spricht die EU-Verkehrskommissarin Adina Valean davon, es sei wichtig, an unseren Verbraucherrechten festzuhalten und den Fluggesellschaften bei Liquiditätsproblemen auf andere Weise zu helfen. Auch der Justizkommissar Didier Reinders hatte öffentlich klargemacht, die Entscheidungen der Mitgliedstaaten müssten mit EU-Recht übereinstimmen und Gutscheine eine freiwillige Lösung bleiben. Fechner verteidigt gegenüber unserem Hauptstadtstudio dennoch den Versuch.
Da es um hunderttausende Jobs in Deutschland geht und vor allem auch um sehr viele Verbraucher und Reisekunden. Die Reisebranche will wissen, wie geht es weiter mit den Jobs. Deswegen war es richtig, dass wir hier in Deutschland nichts unversucht gelassen haben.
Die Bundesregierung hatte beschlossen, dass Verbraucher bei abgesagten Reisen Gutscheine statt einer sofortigen Rückerstattung bekämen, befristet bis Ende 2021. Wer den Gutschein bis dahin nicht einlöst, dem hätte der Veranstalter den Wert dann erstatten müssen. Vor allem die Reisebranche würde wohl von den verpflichtenden Gutscheinen profitieren. Denn die Reiseunternehmen stehen finanziell enorm unter Druck wegen der Corona-bedingten Ausfälle. Bis Mitte, Ende Juni rechnet der Deutsche Reiseverband mit Umsatzeinbußen in Höhe von fast 11 Milliarden Euro. Verbandspräsident Norbert Fiebig sagte, das Geschäft der Reisebüros und Reiseveranstalter sei durch staatliche Anordnung fast vollständig zum Erliegen gekommen. Zwei von drei Unternehmen sehen sich bereits unmittelbar von einer Insolvenz bedroht, so Fiebig weiter. Um das zu vermeiden, spricht sich Johannes Fechner von der SPD wie die Union offen für einen staatlich finanzierten Rettungsfonds aus.
Das ist allerdings mit zahlreichen, komplexen Fragen behaftet. Und das muss jetzt Herr Altmaier klären. Der muss einen Vorschlag machen.
Da ein Reisesicherungsfonds in die Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums falle. Der CSU-Tourismuspolitiker Paul Lehrieder spricht im Handelsblatt von einem Schutzschirm für die Reisebranche und nennt auch eine Summe. 10 Milliarden Euro für Reisen, die bis zum Ende des Sommers gebucht seien. So ein Fonds wäre auch im Sinne der Verbraucherschützer. Ohnehin seien viele Reisekundinnen und Kunden aufgrund des Gutscheinvorhabens verunsichert gewesen, sagt Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband und fordert von der Bundesregierung,
dass sie schnell und konstruktiv an einem Reisesicherungsfonds arbeitet und zeitnah den Verbrauchern auch erklärt, wie sie nun an ihre Gelder kommen, was sie zu tun haben, an wen sie sich wenden müssen und wie lange sie maximal darauf warten müssen, dass die Reiseanbieter dieses Geld auch erstatten.
Viele offene Fragen also noch. Und ob jemand einen Gutschein freiwillig annehmen soll, das hänge vom Einzelfall ab, sagt Jungblut. Das könne sinnvoll sein, wenn man Hotelbetreiber persönlich kenne und die Reise auf später verschieben könne. Wer aber auf sein Geld angewiesen ist, der sollte das auch weiterhin von den Reiseveranstaltern zurückfordern, rät die Verbraucherschützerin.
Panagiotis Gavridis war das. Fürs Zuhören bis hierhin dankt Birgit Becker.